Gott redet zu uns in der Heiligen Schrift, erster Punkt. Zweiter Punkt, Gott redet in uns. In uns. Also, wie Sie das gerade gesagt haben, ja, also es ist schwer, da manchmal zu unterscheiden, da kommen wir noch drauf, aber er kann durch unseren Verstand reden, durch unser Gewissen, durch unser Gefühl. Allerdings muss man da auch, ob es jetzt Verstand und Gefühl auseinandergehen oder zusammengehen, immer natürlich behutsam sein. Denn die Stimme Gottes in mir kann schnell durch meine Ich-Bezogenheit irgendwie gebrochen sein. Das muss nicht. Sie kann sehr rein sein, aber sie kann auch gebrochen sein durch ja, das, was in mir ich-bezogen ist oder auch was in mir verwundet ist, durch die Lebensverwundungen, die ich erfahren habe. Und deshalb sind wir auch hier, sollten wir uns nicht ausschließlich auf diese innere Stimme verlassen. Aber sie ist wichtig und deshalb stelle ich sie bewusst an zweite Stelle. Gott spricht in uns und Gott spricht in anderen Menschen. Das begegnet uns auf eine sehr eindrückliche Weise bei Paulus. Als der also da vom Pferd fällt, weil ihn Gott so übermächtigt, hört er auf seine Frage hin, was er tun soll. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Dann geht er nach Damaskus und der Hananias kriegt schon gleichzeitig von Gott gesagt, also geh da und dahin, da findest du den Paulus und dem sollst du das Wort Gottes verkünden und dann heilt Hananias ihn. Paulus bekommt gesagt, geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Es sind häufig in unserem Leben andere Menschen, die Werkzeug für Gott sind. Und ich erlebe das immer wieder so, dass sie manchmal, oder meistens würde ich sogar sagen, gar nichts ahnen von der Fragestellung, die in mir ist. Manches Mal haben mir Menschen ein wichtiges Wort gesagt, ohne zu wissen, warum dieses Wort für mich wichtig ist. Also, dass wir einfach dafür offen sind, dass Gott in anderen Menschen zu mir, zu uns spricht. Viertens, Gott spricht in den Ereignissen unseres Lebens. In den Großen und in den Kleinen. Bei den Großen ist es noch relativ klar. Also, sag mal, wenn man wie Paulus vom Pferd fällt, dann braucht man nicht lange zu überlegen, ja, also, dass Gott irgendwie zu einem gesprochen hat. Und manchmal gibt es ja auch, ohne dass wir vom Pferd fallen, so etwas in unserem Leben. Dass etwas so klar ist, dass uns klar ist, ja, also wenn das jetzt kein Fingerzeig für Gott ist, dann ist es, ja, dann gibt es den gar nicht, ja. Also, aber deshalb brauchen wir da gar nicht jetzt drüber länger nachzudenken. Die Dinge sind klar. Wichtig für uns ist, dass wir Gottes Wirken auch in den kleinen Ereignissen unseres Lebens wahrnehmen, wie er in den kleinen Ereignissen des Alltags zu uns spricht. Und auch da gibt es bei Paulus eine Stelle, die das sehr konkret deutlich macht. Wenn Sie es nachlesen wollen, es steht im 16. Kapitel der Apostelgeschichte, also Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Ich lese das mal vor. Weil ihnen, also Paulus und seinen Begleitern, aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien, der heutigen Türkei, zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. Also, der Paulus zieht durch Asien, verkündet das Evangelium in jeder Stadt und plötzlich treten äußerliche Schwierigkeiten auf. Die wissen wir nicht genau. Aber ich stelle mir vor, dass sie kein Quartier fanden, dass es niemanden gab, der sich für ihre Predigt interessierte, dass vielleicht dass die Verkehrsmittel, die sie nutzen konnten, also ein Kutscher, der sie irgendwie mitnahm, halt nicht in die Stadt fuhr, sondern in eine andere. Jedenfalls irren die da ziemlich durch die Gegend, so wird es beschrieben. Sie reisen durch Phrygien und das galatische Land, an Mysien entlang und versuchen Bithynien ganz im Norden, so an der Schwarzmeerküste zu erreichen, aber der Geist erlaubt es ihnen nicht. Und dann, am Ende, nach dieser ganzen Wanderung, die sie nicht verstehen, dann hat Paulus in Troas endlich eine Vision. Und er sieht diesen Mazedonier, der sagt also, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und so kommt dann das Evangelium nach Europa. Jetzt stelle man sich mal vor, der Paulus hätte gesagt so, ich will aber von Stadt zu Stadt gehen, wie er es zum Teil gemacht hat. Ja? Also das ist das, was ich jetzt verstanden habe und diesen Plan habe ich mir im Kopf gesetzt. Also jetzt ein Monat diese Stadt, ein Monat die nächste Stadt, zwei Monate die Stadt, dann wären wir wahrscheinlich, wäre das Evangelium nicht nach Europa gekommen. Paulus hat sich führen lassen durch äußere Umstände, durch Kleinigkeiten des Alltags. Und so etwas gilt es auch bei uns, in diesem Sinne das eigene Leben lesen zu lernen. Ich kenne eine Schwesterngemeinschaft, die, weil sie keine eigenen Autos haben, in der Regel per Anhalter unterwegs sind. Drei Schwestern. Ja, wer nimmt schon drei Schwestern mit? Da muss man erstmal auch drei Plätze im Auto haben. Aber sie kommen immer weiter. Nur sie kommen nicht immer auf die Weise genau dahin, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wenn man dann erlebt, was sie erzählen, warum die Begegnung wichtig war, wo sie jemand mitgenommen hat, nachdem sie lange gewartet hatten, warum ein Umweg im Nachhinein gesehen wichtig war, dann kann man nur staunen. Und ich denke mir, wenn in den Begegnungen mit den Schwestern oft, es ist wichtig, dass du das in deinem Leben zulässt. Also, eigentlich habe ich den Tag schon so geplant. Jetzt kommt aber was ganz anderes. Ein Anruf, ein Besuch. Bin ich offen dafür, dass mir in dem Besucher, in dem Anruf Gott entgegenkommt und vielleicht etwas sagen möchte? Leben, lesen, lernen. Eine gute Hilfe dafür ist, jeden Abend einige Minuten auf den Tag zurückzuschauen und sich zu fragen, gibt es etwas, was Gott mir in den Ereignissen dieses Tages hat sagen wollen und was ich vielleicht nicht wahrgenommen habe? In einer Begegnung, in einem Anruf, in einem Umweg, leben, lesen, lernen. Und last not least, das ist jetzt wichtig, not least, also es ist nicht inhaltlich das Letzte, Gott spricht zu uns in der Kirche. Jetzt in diesen Tagen, in diesem Erleben von Kirche hier in Altötting, spricht Gott zu uns durch den Austausch, durch das Gebet, durch die Ansprachen. Gott spricht zu uns in der Kirche, in der ganzen Vielfältigkeit der Kirche. Natürlich spricht er uns auch zu uns wesentlich durch die Lehre der Kirche. Und in einzelnen Fragen kann es deshalb durchaus sinnvoll sein, auch einfach mal den Katechismus in die Hand zu nehmen. Nicht, weil da vielleicht unbedingt genau meine Frage vorkommt, aber weil der Horizont, den ich da lese und der da beschrieben ist, mir eine Perspektive für meine Fragestellung öffnet. Gerade wenn es zum Beispiel um sachliche Fragen geht, um Fragen, wie soll ich mich im Beruf verhalten. Da kann der Katechismus manchmal eine Perspektive eröffnen, aus der heraus ich eine Antwort finde. Oder, gerade in der Frage ist es schon angesprochen worden, durch einen Priester in der Beichte oder durch einen geistlichen Begleiter. Für mich persönlich ist das eine der wichtigsten Weisen, mich von Gott in meinem Leben führen zu lassen. Indem ich regelmäßig, bei mir ist das identisch, ein Beichtvater habe, mit dem ich meine Sünden bekenne, aber gleichzeitig auch mein Leben bespreche. Die Fragen, die ich habe, das, was ich von Gott erkannt zu haben meine, ihm öffne und häufig dann im Gespräch es gar nicht so sehr ein von ihm bewusst gesetztes Wort ist, manchmal gibt es das auch, das mir hilft, sondern das Gemeinsame und mit Christus als Dritten sozusagen und in der Mitte auf das eigene Leben gucken, was nochmal eine andere Dimension ist, als wenn ich es alleine tue. Ich glaube, dass das in einem gewissen Sinne zum Beispiel auch gerade unter Eheleuten etwas Wichtiges sein könnte, auf das Gemeinsame und das je eigene Leben sozusagen mit Christus in der Mitte ganz bewusst zu schauen, das auch Freunde so etwas untereinander tun können, wobei die geistliche Begleitung nochmal etwas Eigenes hat, wenn ich also zu jemandem deshalb gehe, einfach weil er in diesem Fall für die Kirche steht. Nicht, weil ich ihn besonders gut kenne, vielleicht kenne ich ihn gar nicht besonders gut, sondern weil ich zu ihm gehe, weil er ein Mitbruder oder eine Schwester in der Kirche, eine Frau ist, zu der ich bewusst gehe, weil sie in der Kirche mich als Kirche begleitet. Da muss man manchmal suchen. Aber wenn Sie das möchten, und da möchte ich Sie sehr ermutigen, da möchte ich Sie auch ermutigen zu suchen. Es ist nicht immer leicht, da eine entsprechende Person zu finden, aber so habe ich es selbst bei Wechseln erlebt, wirklich Gott im Gebet darum bitten und in Ruhe zuschauen, aber aktiv zuschauen, dann öffnet sich auch eine Person, eine Möglichkeit, ein Ort, wo ich so etwas finden kann. Aber, dass Gott zu mir spricht in der Kirche, geschieht auch zum Beispiel durch Menschen, die mich brauchen. Nicht nur durch Menschen, zu denen ich hingehe, weil ich zum Beispiel geistliche Begleitung von ihnen möchte, sondern durch Menschen, die mich brauchen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich erlebt habe, dass gerade in Versehgängen, dass gerade sterbende Menschen mir etwas gesagt haben, mir den Glauben auf eine Weise vermittelt haben, wie es wirklich nicht in Worte zu fassen ist. Ja, da bin ich hingerufen worden als Priester, um die Krankensalbung zu spenden und die Wegzehrung zu spenden. Aber ja, ich konnte ihnen, Gott sei Dank, Christus bringen. Aber innerlich bereichert bin ich weggegangen von diesen Begegnungen. Also, es lohnt sich darauf zu achten, dass Gott immer wieder in der Kirche durch Menschen spricht, denen ich einen Dienst tue. Und dass dann manchmal der Dienst, den die Menschen tun, für mich viel größer ist. Ein Beispiel noch zu diesem Punkt und dann mache ich an dieser Stelle Schluss. Vor einigen Jahren war ich mit Jugendlichen auf einer Romfahrt. Es war insofern eine spezielle Fahrt für die Jugendlichen und auch für mich, als jeder der Jugendlichen eine behinderte Person hatte, die ihm anvertraut war. In der Regel saßen die im Rollstuhl und mussten also durch Rom und Assisi geschoben werden. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Wenn ich Jugendliche treffe, die da mit waren, die erzählen heute noch von dieser Situation. Weil Rom und Assisi, das ist schon in sich toll, aber das hat eine ganz eigene Prägung bekommen, dadurch, dass sie anderen geholfen haben, das zu erleben. Bis hin, dass ich von einer Jugendlichen weiß, dass das für ihre Berufsentscheidung entscheidend war. Ja, also sie war eigentlich als Helferin eingesetzt, aber sie hat eine Antwort für ihr Leben bekommen. Soweit mein zweiter Schritt, wie Gott spricht. Der dritte und letzte ist dann jetzt für die verbleibende halbe Stunde, wie erkenne ich, was wirklich von Gott kommt. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal so einen kurzen Moment des Innehaltens machen. Im Hinblick auf die Frage, wie Gott spricht, also in der Schrift, in uns, in den Ereignissen in anderen Menschen, in den Ereignissen des Alltags und in der Kirche. Gibt es da Erfahrungen, die Sie mitteilen möchten? Okay, kommen wir zum dritten großen Thema. Wie erkenne ich also, was wirklich von Gott kommt? Denn, ja, also bei der Heiligen Schrift ist es noch relativ klar, aber auch da kann man ja Unterschiedliches manchmal erkennen. Bei mir selber und bei anderen Menschen wird es ganz klar, dass es schwer zu erkennen ist, was ist jetzt wirklich Gottes Wille. Zwei Punkte möchte ich Ihnen da darstellen. Das erste ist, ich mache das ein bisschen englisch, aber Sie sollen ja auch was zum Merken mitnehmen können. CC. Also, wenn Sie sich fragen, wie kann ich erkennen, was wirklich von Gott kommt, versuchen Sie an CC zu denken. CC bedeutet conform with Christ, also konform mit Christus. Ich komme da drauf, weil es im Mittelalter eine Formulierung gibt mit dem Lateinischen, nämlich dass die Conformitas cum Christo entscheidendes Moment in der Erkenntnis dessen ist, was Gottes Wille ist. Aber ich weiß nicht, wer kann sich schon merken, Conformitas cum Christo. Aber conform with Christ, das ist vielleicht ein bisschen eingängig. CC ist noch kürzer. CC, das Wichtigste. Das entscheidende Kriterium aller christlichen Unterscheidung ist die Frage, was passt zu Christus? Ist das, was ich tue, konform mit Christus? Stimmt das mit der Lebensgestalt Christi überein? Oder einfacher formuliert würde diese Regel lauten, was würde Jesus dazu sagen? Und vor einer Entscheidung, in einer Entscheidung, versuche ich eigentlich immer, diese Frage Jesus im Gebet zu stellen. Jesus, was sagst du dazu? Von dem, was ich erkannt habe von dir, was kann ich ahnen, was du dazu sagen würdest? Manchmal gibt es auch ganz klare Schriftworte für bestimmte Situationen, was er sagen würde. Wo es das nicht gibt, gilt es, mich einzufühlen in das, was er sagen würde. Was würde die Heilige Schrift dazu sagen? Könnte man diese Regel etwas allgemeiner noch fassen, weil ja die ganze Schrift von Jesus spricht. Ein unmittelbares Beispiel dafür begegnet uns gleich am Beginn des Neuen Testaments, nämlich am Beginn des Matthäusevangeliums, in der Versuchung Jesu im Kapitel 4. Dreimal stellt der Teufel Jesus vor eine Entscheidung. Erste, wenn du Gottes Sohn bist, befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Ja, nun ist Jesus da in der Wüste, hat Hunger, weiß, dass er Gottes Sohn ist. Und was liegt näher, als zu sagen, gut, jetzt habe ich Hunger, also warte ich nicht mit dem Brotwunder, bis die Menschen da am See Genezareth sitzen, sondern das kann ich auch jetzt schon wirken. Und Jesus antwortet mit einem Schriftwort. Er sagt, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und so geht das dann weiter. Also Jesus erkennt selber die Versuchung des Teufels jedenfalls unter anderem daran, dass der nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Das wird noch deutlicher, etwa wenn der Teufel sagt, stürz dich hier, nein, stell dich oben auf den Tempel und stürzt dich herunter und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, steht in der Heiligen Schrift. In der klassischen Formulierung des heiligen Antonius, schon, lautet dieses Kriterium, suche für alles, was du tust, ein Wort der Heiligen Schrift. Aber vielleicht, wenn Sie sich also einfach merken wollen, CC, conform with Christ, das, wozwischen ich mich entscheiden soll. Was von beidem ist im Zweifelsfall mehr konform mit Christus? Und das Zweite, auch damit man es merken kann, nur zwei Buchstaben, FS. Auch das habe ich nicht, weil ich so meine, dass man immer alles in Englisch sagen muss, aber weil ich möchte, dass Sie es merken können, auf Englisch formuliert, weil das ein bisschen eingängiger ist als im Deutschen. Das sind nämlich die Fruits of the Spirit. Also zu Deutsch die Früchte des Heiligen Geistes. In Matthäus 7, 15 bis 20 wird dieses Kriterium des Erkennens, was Gottes Willen ist, formuliert. Da heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und sie sind die richtigen und die falschen Lehrer. Also, da stellt sich die Frage im Apostelkreis oder unter den Jüngern Jesu, der eine sagt das und der andere sagt das. Der eine tut dies und der andere tut jenes. Was ist richtig? Jesus sagt, An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Denn erntet man etwa von einem Dornenstrauch Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Es geht an dieser Stelle eben speziell um die richtigen und die falschen Lehrer des Glaubens. Und auf die wird dieser Merksatz angewandt, der aber von größerer Allgemeingültigkeit ist. Also, es sind die Früchte des Lebens, an denen man die geistliche Qualität menschlichen Denkens und Handelns erkennen kann. Das gilt im Hinblick auf andere, wie Jesus dieses Beispiel hier verwendet, aber auch mit Hinblick auf uns. Fragt sich, was diese Früchte des Geistes sind. Wenn wir da bei Paulus nachschlagen, finden wir eine ganz konkrete Hinweise. Gibt es mehrfach bei Paulus, ich möchte hier nur eine Stelle bedenken, die zentrale Stelle in Galater 5, Verse 19 bis 23. Paulus stellt hier direkt Werke des Fleisches, wie er es nennt, und Früchte des Geistes gegenüber. Und dieser Abschnitt liest sich wie eine Hilfe zu diesem grundsätzlichen Merksatz, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Paulus schreibt da, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Manches Mal, wenn ich vor einer Frage stehe, nehme ich diese Stelle, Galater 5, schlage sie in der Bibel auf und versuche mir im Gebet, mich darin einzufühlen, wenn ich jetzt so handle oder so handle. Was werden mehr die Folgen sein? Selten geht es jetzt einmal oder gar nicht um Unzucht oder Unsittlichkeit oder ausschweifendes Leben oder Götzendienst, die Paulus als Erste nennt. Aber diese Worte beschreiben doch eine Atmosphäre, die dann erst recht deutlich wird, wenn er schreibt Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen und so weiter. Also das, was ich überlege zu tun, führt das mehr in diese Richtung oder führt das mehr in die Richtung Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung? Und wenn ich die Gegenprobe mache, die andere Möglichkeit, die ich habe, führt die mehr zu Streit, Hass, Neid, Zorn, Zwietracht, Spannungen oder mehr zu Liebe, Glaube, Hoffnung? Wenn man bei schweren Fragen manchmal einige Tage oder Wochen damit umgeht, kann man immer tiefer erkennen, was wirklich von Gott kommt. Was Früchte des Geistes sind. Also, kurz formuliert, wie nehme ich in meinem Leben die Urbewegungen des Heiligen Geistes wahr, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe? Und wie die Regungen des Ungeistes, das heißt Misstrauen, Resignation und Egoismus? Oder eben kurz, FS, Fruits of the Spirit, Früchte des Heiligen Geistes. Wenn ich etwas von Gott verstanden habe, dadurch, dass es konform mit Christus ist oder eine Frucht des Heiligen Geistes, dann gilt es, damit komme ich jetzt, bevor wir nochmal in den Austausch kommen, zum Abschluss meiner Überlegungen, dann braucht es den Mut, das auch zu versuchen. Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Oft habe ich im Leben gemerkt, wie wichtig dieses Suchen ist. Ich denke an manche Situationen als Pfarrer in der Pfarrei. Das konnte eine Frage sein im Hinblick auf eine bestimmte Gruppierung. Das konnte eine Frage sein in der Verwaltung. Sollen wir das Geld dafür ausgeben oder nicht? Dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, also zu versuchen, den Willen Gottes zu erkennen und dann Schritte zu gehen, es zu versuchen. Und manches Mal habe ich dann gemerkt, dass sich entweder die Dinge wirklich dann zum Teil zusammensetzten oder es Widerstände gab, wo ich nach einer Zeit gemerkt habe, ja, diese Widerstände, die weisen dich darauf hin, dass das nicht der Weg ist und dass du vielleicht doch nicht richtig erkannt hast, worum es geht. Nicht alle Widerstände zeigen das, das muss man klar sagen. Aber das Versuchen ist wichtig, dazu braucht es Mut, auch etwas zu tun, was vielleicht nicht gerade, ja, gerade vom Bauchgefühl her sozusagen, ja, bei mir offen liegt, den Mut, es zu versuchen und dann im Gehen zu merken, ja, tatsächlich, das entwickelt sich. Da gibt Gott mir nochmal durch seinen Geist einen Schub. Aber eben manches Mal gilt es, uns von Gott in Neues und Unbekanntes führen zu lassen. Ich denke da an meine Berufung zum Bischof. Es war ein Dienstag, erster Dienstag in der Adventszeit. Und nachmittags um 4 Uhr rief Bischof Felix an und sagte ganz einfach, nur so ganz kurz Vorbemerkung, bist du allein? Geht's dir so? Und dann kam, ja, der Heilige Vater hat dich zum Titularbischof von Aquae Albae und zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt. Punkt. Schweigen. Also ich glaube, ich habe noch nie so lange am Telefon geschwiegen, bis dann Bischof Felix das Wort fand und wir weiterreden konnten. Ich habe dann mich erstmal tatsächlich umgeschaut, das war in diese Richtung, mein Schreibtisch war da, das Gnadenbild so ungefähr wie hier in Kevela, mit Blick durch dieses Fenster direkt zum Gnadenbild, dahin geguckt und dem Herrn etwas gesagt, was ich gerade 10 Minuten vorher in einer Ansprache, die wir um 4 Uhr hatten, gesagt habe, ein Gebet vom Papst Benedikt, Gott, der hat nämlich gesagt, dass er das oft betet, Gott, wenn du es willst, mach du es. Ich habe dann gesagt, ja Gott, wenn du es willst, wie du es willst. Aber das habe ich nur für mich gedacht. Das habe ich noch nicht am Telefon gesagt. Denn da wäre ich noch nicht für reif gewesen. Weshalb ich das jetzt erzähle ist, ja, ich hatte da nicht viel Zeit. Am anderen Morgen musste ich die Entscheidung Bischof Felix sagen. Und ich bin dann nach dem Telefongespräch als erstes zum Gnadenbild und dann noch in die Kirche, um zu beten, soweit es dann zeitlich möglich war. Dann hatte ich noch einen Termin und dann die Abendmesse. Und dann habe ich die Abendmesse vorbereitet. Das war das Fest des Apostels Andreas. Und also, wie gesagt, ne? Anruf, Gnadenbild, bisschen Kirche, Termin, Vorbereiten der Abendmesse. Ich konnte da nicht viel drüber nachdenken. Ich habe wohl dem Herrn gesagt, du musst mir jetzt irgendwie bis morgen früh zeigen, was du willst, ob das dein Wille ist oder nicht. Und dann steht in dem Evangelium, das ich also für meine kurze Ansprache vorbereite, zweimal das Wort, und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten Jesus. Bei all dem ist es wichtig zu bedenken, dass Führung durch Gott uns den richtigen, den Weg Gottes gehen lässt, aber dass dieser Weg uns nicht vor allem Leid bewahrt. Führung durch Gott bedeutet nicht ein Weg durchs Schlaraffenland. So heißt es im Psalm 23, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Das heißt nicht, Gott, du führst mich gar nicht durch die finstere Schlucht, sondern muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Maria hat das erlebt, dass sie bis unter das Kreuz geführt wurde. Zum Leben in dieser Welt gehört auch das Leiden. Aber wenn wir uns von Gott führen lassen, dann führt Gott uns eben auch in dem Leiden, auch in der finsteren Schlucht. Wenn wir nicht mehr durchblicken, dann fängt er erst richtig an, wenn mir die Führungen Gottes uneinsichtig sind. Dann fängt Gott an. Ich habe es von Maria schon erzählt, wie sie nicht versteht und sich darauf einlässt. Bei den Aposteln, die sagen als Fischer mit Recht, ist es völlig bescheuert. In der Nacht nichts gefangen, jetzt ist schon heller Morgen und nochmal auszufahren, die Fische haben sich tief verkrochen in den See. Aber sie fangen etwas, weil sie sich darauf einlassen. Jesus lässt Petrus auf dem See gehen. Es ist Petrus möglich, bevor er dann einsinkt, weil er vertraut. Am intensivsten habe ich das erlebt in der Begleitung eines Nachbarn vor wenigen Jahren, der 5 Jahre älter war als ich und dann vor etwa 5 Jahren eine schwere Muskelerkrankung bekam, von der er wusste, dass sie ihn innerhalb von 2 Jahren spätestens zum Tod führen würde. Er hat mich dann anrufen lassen zu einer Zeit, wo er selber nicht mehr sprechen konnte, sondern nur noch, aber immerhin, über einen Computer und seine Augenbewegungen Sätze auf den Bildschirm, auf den Monitor eines PCs schreiben konnte. Ich habe ihn dann besucht und wir haben über den PC mehr als 2 Stunden ein Gespräch geführt. Und Christian, den ich eben von der Jugend her ganz gut kannte als Nachbarn, hat in dieser Zeit seines Leidens dazu gefunden, tatsächlich in diesem extremen Leid auf Gott zu vertrauen. Und als ich ihm gefragt habe, was gibt dir die Kraft? Dann sagte er, die Liebe meiner Frau und das Gebet. Ich glaube nicht, dass eine solche Krankheit jetzt eine Führung Gottes ist, aber dass jemand in einer solchen Krankheit Führung Gottes erfahren kann, das habe ich bei ihm erlebt. Und so möchte ich schließen mit meinen Worten hier diesen Vortrag, mit Worten, die ich mir leihe, von Maria Boxberg. Wenn ich eine Ahnung davon gewonnen habe, dass sich zwischen Gott und mir eine lebendige Liebesgeschichte abspielt, dass er für mich Leben in Fülle bereithält, dass er mir nicht weniger als alles gönnt, dann kann ich versuchen, mich wirklich ihm zu überlassen. Er soll in mir Raum gewinnen. Er kann mich dazu befreien, ihm ganz zu vertrauen. Ich habe allen Grund anzunehmen, dass seine Wirklichkeiten mit mir und mit der Welt die Grenzen meiner Vorstellungskraft sprengen werden. Soweit meine Gedanken und es ist Zeit. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einen Punkt. Vielleicht können wir das, was wir jetzt so bedacht haben, in ein Gebet zusammenfassen. Gott, du führst mich hinaus ins Weite. Wir bitten dich, führe uns alle ins Weite, in die Weite, die du bist. Und hilf uns, darauf zu vertrauen, dass du uns führst, auch im dunklen Tal. Schenke uns deinen Geist, der uns erkennen lässt, was mit deinem Sohn Jesus Christus übereinstimmt, was die Früchte deines Geistes sind. Herr, lehre du uns, führe uns deinen Weg. Und so segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön.